ablaufen, hat es natürlich einiges an Hintergrundaktivitäten gebraucht. Die beschreibt das Buch Gönnerswil, genau und anschaulich von A bis Z. Anfangen tut es bei der Baulandbeschaffung von der Firma Göhner und ihren nahestehenden Spekulanten. Das geht so, dass relativ billiges Landwirtschaftsland aufgekauft und gehortet wird. Dann werden die Gemeinden, z.B. Volkerswil, aber auch Greifensee ist z.B. so gegangen, mehr oder weniger offen, durch Bundesgerichtsentscheid z.B., aber auch mit subtileren Methoden gezwungen, das Land in die Bauzone einzuzonen, damit die Firma Göhner auf ihrem billiger gewordenen Land bauen kann. Bereits bestehende öffentliche Planungsbilder werden dabei ignoriert oder es wird dafür gesorgt, dass sie von Anfang an den Firmeninteressen entsprechen. Die Gemeinden werden durch das rasante Bevölkerungswachstum, das der Wohnungsbau nach sich zieht, gezwungen, riesige Summen für die nötigen Infrastrukturen, also z.B. Strassen, Schulhäuser, auszugeben und verschulden sich dabei, während die Göhner AG den Profit macht, wo sie nur sehr niedrig muss verzinsen muss, versteuern, weil der Sitz von der entsprechenden Holdinggesellschaft in einem steuergünstigen Dörfli am Zugersee liegt, wo kein solches Problem hat. Damit alles reibungslos funktioniert, ist die Göhner AG auf ein Vielzahl von wirtschaftlichen, politischen und personellen Verflechtungen angewiesen, z.B. in der Bauwirtschaft, im Immobilienhandel, im Autohandel. Beziehungen gehen aber auch zur Mikro, zur Elektrowatt, zur Bank SKA und auch in die staatlichen Planungsbüro. Man könnte noch viel aufzählen. Im Gegensatz zu den üppigen Vorteilen, die die Firma aus dem Filz zieht, stehen dann die Arbeitsverhältnisse für die Bauarbeiter in der Firma Göhner. Sie haben eine strenge, gefährliche Arbeit. Wenn etwas passiert, sind sie dank geschickter Versicherungsbestimmungen meistens selber schuld. Sie haben einen miesen Lohn und wohnen in engen, provisorischen Baracken. Nur graduell besser geht es den MieterInnen der Göhner Wohnungen. Um überhaupt eine Wohnung zu bekommen, müssen sie ein Einkommen anweisen, das z.B. deutlich über dem liegt, wo ein Göhner Arbeiter verdient. Weil die Gemeinde vom Bevölkerungszuwachs überrumpelt worden ist, müssen die MieterInnen weiter in Kauf nehmen, dass die Infrastrukturen schlecht sind, dass der Steuerfuss wegen der Belastung durch die neuen Infrastrukturen hoch ist und dass öffentliche Verkehrsmittel fehlen. Die genaue Beschreibung dieser Mechanismen macht den grössten Teil dieses Buch aus. Es hat dann auch noch einen kleineren Theorieteil, der sich z.B. mit der marxistischen Grundrentendiskussion befasst. Weil ich davon keine Ahnung habe, lerne ich das aus. Exemplarisch ist übrigens nicht nur der Inhalt, sondern auch die Entstehungsgeschichte von diesem Buch, die aus der legendären Nach-68er-Zeit stammt, wo ich noch in die Primarschule gegangen bin, aber an der ETH und der Uni offenbar einiges gelaufen ist, wo Wissenschaft gesellschaftskritisch betrieben worden ist und das Reden von der Revolution noch nicht ironisch gemeint war. Im Nachwort vom ehemaligen ETH-Gastdozent Jörn Janssen mit dem Titel «Lernen im Konflikt» kann man nachlesen, wie er dort mal an der ETH eine neue Lehr- und Lernform eingeführt hat, die auf die üblichen Hierarchien verzichtet hat, die zu der Publikation von dem Buch geführt hat, aber auch dazu, dass der Jörn Janssen wegen fachlicher Inkompetenz geschasst worden ist. Auch formal merkt man dem Buch seine Nach-68er Herkunft an. Es ist zwar recht klar und mit viel Bemühungen um verständliche Erklärungen von komplizierten ökonomischen Strukturen geschrieben, aber es hat zum Teil auch den eifrigen Klassenkampf-Jargon, der heute leicht antiquiert wirkt. Bilder hat es nur am Anfang drei, allerdings aussagekräftige. Nacheinander werden die Villa von Ernst Göhner am Zugersee, ein Göhner-Block und zuletzt Fremdarbeiterbaracken für Göhner-Arbeiter bildlich vorgestellt. Aber sonst muss die Leserin auf auflockernde Bilder verzichten und sich dafür mit einem riesen Haufen von Plänen, Diagrammen und Statistiken begnügen, wo zwar viele Details drin sind, aber nicht sehr übersichtlich sind und ziemlich aufklärungshungrige Leserinnen voraussetzen. Interessant habe ich auch gefunden, dass das Buch im Vergleich z.B. zum heutigen Wotz-Stil recht säck und unpolemisch geschrieben ist. Zum Beispiel heisst es konsequent immer E-Göhner AG und nie Göhner-Mafia oder Bandi oder so etwas Ähnliches. Der Spekulant Schellenberg heisst immer korrekt Dr. A. Schellenberg. Das ist gerade alles, was sich die Autoren an sehr subtiler Ironie erlauben. Dass das Buch ein Stück weit zur Geschichte gehört, merkt man auch an gewissen sachlichen Einschätzungen, die sich aus heutiger Sicht anders präsentieren. Zum Beispiel haben die Autoren einen finanziellen Kollaps von der Gemeinde Volkerzwil prophezeit, wo die Eingemeindung in Zürich nötig machen würde. Das ist nicht passiert. Volkerzwil hat heute sogar einen Steuerfuss, der unter dem zürcherischen Mittel liegt. Ob es der Zuzug von der Industrie war, wo die Gemeinde finanziell saniert hat, weiss ich nicht genau. Anders als damals ist auch, dass heute keine so riesigen Siedlungen mehr gebaut werden wie Sonnenbühl. Die optimistische Einschätzung der Autoren, dass die Leute nur aus Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln das Privatauto benutzen, ja praktisch gegen ihren Willen dazu gezwungen werden und sofort würden umsteigen, wenn es mehr öffentliche Verkehrsmittel gibt, sieht heute auch etwas anders aus, wo ja bekannt ist, dass lange nicht alle bzw. die wenigsten Leute umsteigen, wo es auch einigermaßen zumutbar wäre. Generell dünkt es mich, dass im Autorenkollektiv 1972 der Kapitalismus klarer und durchschaubarer geschonen hat, als er mir heute erscheint. Das Schlusszitat in diesem Buch ist von Friedrich Engels. Er hat 1872 in seiner Artikelfolge zur Wohnungsfrage, ebenfalls ein Klassiker, zum Thema geschrieben. Um dieser Wohnungsnot ein Ende zu machen, gibt es nur ein Mittel. Die Ausbeutung und Unterdrückung der arbeitenden Klasse durch die herrschende Klasse überhaupt zu beseitigen. Vielleicht hat der Autor von Gönnerswil das Mittel, also die Revolution, da näher geschonen, als das den meisten Linken heute scheint. Auch wenn man dem Buch sein Alter in Mengen anmerkt, ist es doch im Wesentlichen immer noch aktuell. Die Bodenspekulation mit den bekannten Planungs-, Um- und Rückzonungsspielen, die das sogenannte öffentliche Interesse wunderbarerweise immer mit dem der Grossunternehmer zusammenfällt. Die politisch-wirtschaftlichen Verflechtungen, wo wieder die öffentlichen Interessen der Privaten angeglichen werden und die erlauben, dass Gewinn zum grössten Teil niedrig oder gar nicht versteuert wird. Der Mechanismus, wo Gewinn privatisiert, während die Kosten für Infrastruktur und soziale Folgen der Öffentlichkeit aufgebürdet werden, die Mieterselektion, all das und viel mehr funktioniert heute noch genauso gut, wenn nicht besser als 1972. Natürlich wäre es interessant zu wissen, was die Firma Göhner heute so treibt, wo im Wohnungsbau die grösste Flaute seit 50 Jahren herrscht. Ich weiss nur gerade, dass sie dran ist, die neue Börse zu bauen. Es wäre auch interessant, etwas über die heutigen Wohnungspreise und das Mieterinnenprofil vom Sonnenbühl zu wissen. Laut einem Tagi-Artikel, den ich aber nur vom Gehören sagen kann, ist die Siedlung jetzt am Verslammen. Aber das sind Sachen, die ich für diesen Beitrag nicht recherchieren konnte. Vielleicht macht wieder mal jemand eine Studie darüber. Auf alle Fälle hat mich Gönnerswil ein nach wie vor spannendes Fachbuch gedunkt, spannend vor allem im Ausbreiten von der Fallgeschichte Volkerzwil und Göhner AG. Bei den Theorien um Grundrente, Differentialrente 1 und 2 etc. bin ich, wie gesagt, nicht ganz daraus gekommen. Gönnerswil ist laut VLB, Verzeichnis lieferbarer Bücher, heute noch lieferbar und kostet 14.50 Franken.
Musikalischer Kommentar zu dem überwältigenden Beitrag von der Claudia ist Beyond the City, Beyond the Law, das zweite Stück von Kill the City, wo wir heute Abend hören. Vorne haben wir gehört Rebel Song von der gleichnamigen Platte von den Decorators.
Verbaute Räume, herausgegeben von Kerstin Dörhöfer und Urla Derlinden, ist eines der wenigen Bücher, die sich speziell mit den Auswirkungen der Architektur und der Stadtplanung auf die Frauen auseinandersetzt. Diskussionen haben zwar schon in den 70er Jahren angefangen, Artikel über das Thema sind zum Beispiel in der Architekturzeitschrift Arch Plus veröffentlicht worden und auch eine frühe Nummer von der feministischen Theorie und Praxis hat das Thema zum Inhalt gehabt. Aber dass sich die Diskussion nicht mehr verbreitet hat und Forderungen haben können formuliert und durchgesetzt werden, liegt nicht zuerst daran, dass sich die Frauen auch in der Frauenbewegung gemäss ihren traditionell zugeschobenen Rollen zuerst den sozialen Fragen zugewendet haben. Erst mit der Zeit haben sich die Frauen an die Männerdomänen angewagt und die auch zu kritisieren. Dieser Situation entsprechend ist auch das Buch. Es zeigt Probleme, Zusammenhänge auf und stellt Fragen. Es soll bewusst machen, dass Architektur und Stadtplanung nicht neutral, wie das immer wieder behauptet wird, sondern männlich bestimmt sind. Dazu führen Sie ein paar Beispiele an aus der Architekturgeschichte. Ein grosser Teil im Buch widmet sich den allgemeinen Zusammenhängen, wie sich zum Beispiel die Stellung der Frau in der Architektur ausdrückt, wo, also da jetzt ganz speziell im Wohnen, wie die Wohnung nicht als Arbeitsplatz der Frau gesehen wird, weil ihre Arbeit ja schliesslich in unserer Gesellschaft auch nicht als Arbeit anerkannt wird. Um diese Lebenssituationen konkret aufzuzeigen, haben sie ziemlich viele Interviews gemacht mit Frauen, die ihre Erfahrungen in Bezug auf Wohnen, Einkaufen, Vergnügen, Arbeitsweg usw. schildern. In einem weiteren Teil gehen die Autorinnen auf die Geschichte des Wohnen ein und zeigen auf, dass unser Wohnen mit dem Entstehen des bürgerlichen Familienidyll im 19. Jahrhundert zusammenhängt. Über das Gebiet weiss man heute schon recht viel, gerade weil Historikerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen sich eigentlich seit dem Anfang der feministischen Forschung mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ursprünglich aus dem ganzen Haus, wo Produktion und Konsumtion eine Einheit waren, haben sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die beiden Bereiche langsam getrennt. Der Mann hat die Produktion, die jetzt aus dem Haus raus verlagert wurde, weiterhin geführt und die Frau im Haus hat jetzt nur noch die Funktion der Konsumentin gehabt. Da die Frau vorher auch an der Produktion beteiligt war, ist jetzt ein Freiraum entstanden für sie, der Freiraum ist aber wieder mit neuen Aufgaben aufgefüllt wurde. Der Haushalt, der jetzt zum privaten Raum geworden ist, im Gegensatz zum öffentlichen vom Mann, hat einen Bedeutungswandel erfahren. Das Haus hat die Funktion bekommen, eine kleine Heimat zu sein, einen heimeligen Ort, wo sich die Frau, sprich der Mann, von der rauen Welt draussen hat können erholen. Die Anforderungen an die Wohnung, an den Haushalt sind damit gestiegen. Die Sauberkeitsvorstellungen haben sich gewandelt. Die Ansprüche an die Sauberkeit sind viel grösser geworden. Und die Frau hat zusätzlich die Funktion von der Kindererzieherin übernommen. Die Kinder sind nämlich erst zu dem Zeitpunkt eigentlich als erziehungswürdige Wesen ins Zentrum gerückt. Wie sich die Funktionen zwischen dem Mann und der Frau aufgeteilt haben, so hat sich auch der Wohnraum wieder differenziert. Das heisst, auch den Räumen sind bestimmte Funktionen zugeteilt worden. Es gibt ein Elternschlafzimmer, ein Kinderzimmer, einen Wohnraum zu Repräsentationszwecken und eine Küche. Das ist der Ort, wo sich die Frau wahrscheinlich am häufigsten aufhält. Gerade aber dieser Raum ist eigentlich der kleinste von der ganzen Wohnung. Und zudem ist er noch meistens im äußersten Winkel von der Wohnung anzufinden. Das Unsichtbarmachen von der Hausarbeit hat sich also auch in der Architektur niedergeschlagen. Die Aufteilung der Räume sind heute noch gleich, nur noch stärker normiert. Schlafzimmer und Wohnzimmer sind eine Einheit, Küche und Kinderzimmer die halbe Einheit. Mit dem Bau des riesigen Häuserkomplexes am Stadtrand am Anfang der 60er Jahre hat sich die weitere gesellschaftliche Zerteilung des Alltags niedergeschlagen und hat nochmal eine Verschlechterung für die Frauen gebracht. Ebene von Wohnen, Arbeiten, Freizeit sind auseinandergerissen worden. Es hat auch eine Zentralisierung der Einkaufsmöglichkeiten gegeben. Für viele Frauen hat das eine grössere Isolierung bedeutet, das heisst der Druck für sie, wo die Familie muss physisch und psychisch reproduzieren, ist grösser geworden. Am Schluss werfen die Autorinnen die Frage auf, was für Leitbilder heute denn im Zusammenhang mit der enormen Wohnungsknappheit und der grossen Arbeitslosigkeit massgebend sind. Sie zeigen auf, dass in den 80er Jahren ein Rückgriff auf alte Leitbilder stattgefunden hat. Die Frauen werden auf ihre Rolle als Hausfrauen, Mütter, Pflegerinnen usw. verwiesen. Es wird mehr auf Markt in der Wohnungspolitik und auf mehr Familie in der Sozialpolitik gesetzt. Im Wohnungsbau wird immer noch von der Familie, das heisst von der Normalfamilie, Vater, Mutter mit zwei Kindern, als Grundeinheit gerechnet. Und das, obwohl die Standardfamilie eigentlich schon längst nicht mehr existiert. Denn schon 1980 sind in Deutschland 31% von allen Haushaltungen Einpersonenhaushaltungen gewesen, also Singles, davon 70% Frauen. In den Grossstädten wie Berlin und Hamburg ist der Anteil sogar 40%. Ein grosser Anteil sind auch alleinerziehende Mütter mit einem Kind und auch kleinere und grössere Wohngemeinschaften usw. Die vielfältigsten Wohnbedürfnisse werden übergangen und man kann sagen, dass an den Leuten vorbei geplant wird. Ich sage nochmals das Buch, das heisst «Verbaute Räume» mit dem Untertitel «Auswirkungen von Architektur und Stadtplanung auf das Leben von Frauen». Ausgegeben von der Kerstin Dörhöfer und der Urla Terlinden. Und rausgekommen ist im Paul Rugenstein Verlag und kostet 89.
Im Jahr 2000 werden die Pensionskassen wahrscheinlich 200 Milliarden Franken und, wenn man die Inflation bis dahin hinzurechnet, noch einiges mehr besitzen. So fängt das Buch von Daniela Glor und Rudolf Rechsteiner über Pensionskassen in der Schweiz an. Der Titel von dem Buch: Das 200 Milliarden Geschäft. Das sind gewaltige Summen mit gewaltigen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Knapp 2 Millionen Leute zahlen Beiträge an die sogenannte zweite Säule der Alterspension und haben keine Ahnung, was mit dem Geld passiert. Das ist vor allem darum tragisch, weil das akkumulierte Kapital enorme Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt hat und damit letztendlich auch auf die Mieten genau von den Leuten, die ja die Pensionskasse mit ihrem Geld alimentieren. Böse Zunge behauptet, dass die zwei Säulen von der Altersvorsorge die erste Säule von der Bodenspekulation sind. Und das behauptet es wohl nicht zu Unrecht. Pensionskassen investieren mit Vorliebe in Immobilienbereich, weil Immobilien Sachanlagen sind und weil Sachanlagen vor der Inflation geschützt sind. Als weitere Sachanlagen würden sich zwar auch Aktien, also Besitz an Firmen, anbieten. Da sind aber Pensionskassen viel zurückhaltender. Pensionskassen könnten theoretisch mit ihrem Vermögen sämtliche an der Börse kodierten Firmen, das ist also inklusive allen Chemiemultis, Nestlé und auch allen Grossbanken, aufkaufen. Effektiv haben sie aber vergleichsweise wenig Geld im Firmenbesitz investiert und dort, wo sie trotzdem ansehnliche Aktienpakete besitzen, nehmen sie keinen Einfluss auf die Geschäftsleitung. Die beiden Autoren meinen dann auch zu dem Punkt: Die Passivität der Pensionskassen im industriellen und finanzwirtschaftlichen Sektor steht in krassem Gegensatz zur Präsenz der zweiten Säule auf dem Wohnungsmarkt. Der Immobiliensektor ist der einzige Bereich, in dem die Bevölkerung die Macht der Kassen direkt zu spüren bekommt. Pensionskassen sind die grössten Liegenschaftsbesitzer in der Schweiz. Schon 1981 haben sie über 150'000 Wohnungen verwaltet. Nochmal die beiden Autoren. Stellt man sich den direkten Liegenschaftsbesitz ohne Hypotheken bildlich vor, dann haben Pensionskassen und Versicherungen zusammen 1981 einen Liegenschaftenbesitz im Umfang der Stadt Zürich besessen. Rechnet man auch noch das Hypothekarguthaben dazu, dann gehörten den institutionellen Anlegern umgerechnet die Städte Zürich, Bern und St. Gallen. Seit das staatlich verordnete Zwangssparen existiert, fließt enormes Vermögen auf den Liegenschafts- und Bodenmarkt. Kein Wunder, dass in den letzten 5 Jahren der Bodenpreis exponentiell gestiegen ist. Bei diesem Wettbewerb verdrängen Pensionskassen private Käufer und Genossenschaften vom Markt und sie verdrängen die Mieter, weil der Boden zu teuer geworden ist, um überhaupt noch darauf zu wohnen. Exemplarisch hat man das am Stauwacher-Projekt gesehen. Die beiden Autoren zu dem Fall. Interessant am Fall Stauffacher ist die ausgeklügelte Arbeitsteilung zwischen Banken, Pensionskassen, privaten Spekulanten und großen Baufirmen. Zuerst kauft ein privater Händler Boden und Altbauten zusammen. Dann wird das ganze Gelände mit Gewinn an die Pensionskassen abgesetzt. Aber der Bau wird nun nicht von den Kassen an die Hand genommen, denn für solch einen Bau braucht es einfach ein professionelles Management, wie ein Verwalter es ausdrückt. Dieses Management übernimmt ein Generalplaner und verdient nochmals daran. Allerdings stehen die Häuser am Stauffacher bis jetzt immer noch. Der Stauffacher ist aber keineswegs ein Einzelfall. Von diesen 200 Milliarden Franken Kapital, die im Jahr 2000 angehäuft sein werden, fließen ca. ein Drittel in Immobilienmärkte. Pensionskassen werden also im Jahr 2000 etwa 60 Milliarden Franken in Boden und Häuser angelegt haben. Das würde theoretisch 700 Bauprojekte in der Grössenordnung des Stauffacher entsprechen. Paradox an dieser ganzen Angelegenheit ist aber der Punkt, dass Mieterinnen und Mieter von ihren eigenen Fürsorgeeinrichtungen übervorteilt werden. Dabei wird durchaus eine Chance in der Institution der Pensionskasse liegen. Die beiden Autoren kommen am Schluss im Kapitel über eine mögliche Pensionskassendemokratie darauf zu sprechen. Pensionskassen müssen prinzipiell paritätisch verwaltet werden. Eine gleiche Anzahl von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern bestimmen letztendlich über die gewaltigen Kapitalmengen. Bei einer günstigen Konstellation im Stiftungsrat könnten die Arbeitnehmer Macht über das zu investierende Geld gewinnen. Arbeitende könnten das Aktienkapital ihrer Firma aufkaufen und damit den Betrieb übernehmen. Mieterinnen und Mieter könnten via Pensionskasse ihr Haus posten und aus dem Verkehr ziehen. Dahinter steckt letztendlich die Utopie, dass der Kapitalismus mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden könnte. Die Utopie hat in der Realität allerdings keine grosse Verwirklichungschance. Denn die Arbeitgeber setzen als Arbeitnehmervertreter vielfach ein paar ihnen genehme, höhere Angestellte in Stiftungsrat. Und wenn es wieder erwartet, trotzdem zu einer Pattsituation kommt, haben sie immer noch den Stichentscheid. Soviel zum Buch von Daniela Glor und Rudolf Rechsteiner über die Pensionskasse. Zugegeben, die Materie ist trocken und das Buch ist es streckenweise ebenfalls. Aber wer sich eingehend mit Pensionskassen und ihren Auswirkungen aufs Wohnen befassen will, kommt wohl kaum um das Standardwerk herum. The garbage bells over last night, and there's always construction work on.